Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Und ich wünsche mir Mut und Kreativität und auch mal in Anführungsstrichen was Verrücktes, allerdings in der richtigen Zone, also nicht hinten, sondern lieber vorne. Das wollen wir alles mit auf den Platz bringen.
Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
Mut und Kreativität in der richtigen Zone. Ich glaube, der Wunsch von Martina Voss-Tecklenburg wurde zumindest in diesem Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Dänemark erfüllt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 368. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, eine Runde aus zwei Debütanten hier zu haben. Zum einen Antonia Engelhardt, ihr kennt ihre Stimme hoffentlich von Magenta Sport. Ihr könnt ihr auf Twitter folgen als @toni_engelhardt mit DT oder auf Instagram als Engeltones ist sie da. Hallo Antonia, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Sehr, sehr schön. Und ebenso groß ist meine Freude über Philipp Eitzinger. Den kennt ihr bestimmt schon aus diversen anderen Podcasts. Er war unter anderem auch bei Lottes Erbenen in deren EM-Vorschau zu hören. Er schreibt auf ballverliebt.eu, dort spricht er auch, wie auch hier. Und ihr könnt ihm auf Twitter folgen als @peitzinger mit TZ. Hallo Philipp.
Hallo, es ist mir ein Volksfest.
Sehr schön. Also, wir haben ein 4:0 zu besprechen der deutschen Auswahl gegen Dänemark. 15.700 Zuschauer, ein bisschen mehr als 15.700 ZuschauerInnen waren anwesend und sahen Tore von Magul, Schüller, Latwein und Popp und damit ein klares Auftaktergebnis für das deutsche Team. Antonia, hättest du mit diesem Start gerechnet?
Also ich muss sagen, ich hatte schon das Gefühl und ich habe auch das Vertrauen in die deutsche Mannschaft gehabt, dass sie so eine gute Performance hinlegen können. Aber ich habe mich so ein bisschen von außen beeinflussen lassen, auch von anderen, von Medienberichten, von Leuten, mit denen ich geredet habe, die so gesagt haben, ja, aber Deutschland ja nicht Top-Favorit und man weiß nicht so richtig, wie die Mannschaft in Form ist, man hat noch nicht so viel von denen gesehen und so. Und dann war ich selber ein bisschen verunsichert, aber insgeheim dachte ich schon, dass sie eigentlich so eine gute Performance hinlegen können.
Philipp, wie waren deine Erwartungen?
Ich habe vor allem Dänemark wesentlich stärker erwartet, weil die schon eigentlich in den letzten Vorbereitungsspielen, auch wenn sie zum Beispiel jetzt Norwegen verloren haben, aber da waren sie nicht so schlecht und haben davor auch in der WM-Qualifikation immer sehr souverän gespielt. Die haben einen relativ großen Pool und Spielerinnen, sind eigentlich auch sehr athletisch und körperlich stark. Drum bin ich sehr überrascht, dass sie vor allem in diesem Bereich gegen Deutschland überhaupt keine Land gesehen haben. Und ich bin durchaus beeindruckt von dem Auftritt der DFB-Elf gewesen, aber vor allem bin ich enttäuscht gewesen, wie wenig Dänemark zustande gebracht hat.
Gut, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Versuchen wir mal, das irgendwie aufzudröseln. Antonia, wenn ich mir die Aufstellung des deutschen Teams angucke, dann sehe ich da Identisches zum Schweiz-Spiel. Sarah Delbritz zwar angeschlagen, aber konnte von Beginn an spielen für 60 Minuten oder 61 Minuten. Hat es dann auch gereicht? Gab es was dich bei den Aufstellungen beider Teams überrascht hat? War das für dich alles so zu erwarten?
Ja, also eine große Überraschung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Vor allem, also gerade Schüller auf der Sturmposition habe ich mir schon gedacht, weil Alex Popp ja doch noch ein bisschen, also weil Schüller sich und zum einen sehr bewiesen hat in letzter Zeit und vor allem aber auch Alex Popp, wie Trainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Spiel ja auch gesagt hat, dann reinkommt und auch viel Spielzeit bekommt, aber nicht von Anfang an spielt, nicht durchspielen kann. Ansonsten, ja, groß überrascht hat mich nichts. Ich fand Magul und Debritz und Oberdorf im Mittelfeld ziemlich eine gute Lösung für den Start, weil sowohl Debritz als auch Magul beide Spielerinnen sind, die immer sehr viel Ruhe reinbringen und sehr viel Spielintelligenz haben und dadurch von Anfang an auch gleich Konzentriertheit auf dem Platz und im Mittelfeld herrscht, was, finde ich, sie beide auch sehr gut gemacht haben. Ja, und Huth und Bühl auf den Außen, sowieso starke Besetzungen und das hat man ja auch am Anfang sofort gesehen. Svenja Huth sofort durchgestartet mit mehreren Aktionen und hat auf der rechten Seite alles durcheinander gewirbelt bei den Dänen. Genau, also ja, keine große Überraschung für mich, die Aufstellung.
Mhm. er dann vielleicht das Auftreten. Philipp, wie ging es dir denn mit Dänemark und wie glaubst du, kam dann dieses Spiel zustande? Müssen wir da dann gleich über die ersten Minuten reden, wo man das Gefühl hatte, also es gab eine ganz kurze Abtastphase, aber ab dann hat Deutschland Dänemark so tief in die eigene, also in die dänische Hälfte gedrängt, dass ja allein der Weg zum deutschen Tor schon unglaublich weit war und man hatte so das Gefühl, Unsicherheiten stapeln sich aufeinander auf.
Ja, ich fange mal von vorne an. Also von der Aufstellung her, das Einzige, was ich nicht ganz so erwartet habe, war, dass Katrin Wey anfängt in der Innenverteidigung. Ich habe eher mit Simon Boy gerechnet, weil die auch in der Vorbereitung, ich kann mich eben da erinnern, das Spiel in Österreich, da als Abwehrchefin in der Mitte recht gut eigentlich eine Figur gemacht hat und Katrin Wey eigentlich eher eine Offensive ist. Ich tut mir schwer zu beurteilen, wie weit das damit, inwieweit da womöglich die Art und Weise, wie das Spiel gelaufen ist, damit zusammenhängt, glaube ich eher nur minimal, weil einfach nach ein paar Minuten schon das deutsche Pressing und vor allem das deutsche Gegenpressing dermaßen extrem gezogen hat, dass das Dänemark, also das Ding bei Dänemark, das sind ja dann hinten eine relative Sicherheit und dann nach vorne über die Seiten, über die schnellen Flügelspielerinnen, die drei vorne ins Spiel bringen, die dann sehr viel auch rochieren, das hat man auch gesehen. Also da war Peniel Harder, hat dann auf der einen Seite angefangen, ist dann auf die andere Seite gegangen, da war sie gar ganz vorne mal und da sind noch keine 10 Minuten gespielt gewesen. Aber Thomsen und Zweibert sind überhaupt nicht dazu gekommen, dass sie irgendwie ins Spiel eingebunden werden. Und wenn sie einen Ball hatten, dann sind sofort die Außenverteidigerinnen da gestanden. Da war sofort Gwind da auf der einen Seite, da war sofort Rauch da auf der anderen Seite. Deutschland hat extrem gut, war extrem gut im Anlaufen, im Doppeln, im Zeitnehmen. Das hat Dänemark einfach überhaupt keine Idee gehabt, wie sie aus dem herumspielen können und aus diesen Situationen sich rausspielen können. Und es war so eine Phase dann so nach einer halben Stunde, wo Dänemark selbst mal nach vorne gekommen ist und selbst mal nach vorne probiert hat, auch die deutsche Eröffnung anzulaufen. Und das war für die deutsche Abwehr da hinten überhaupt kein Problem, sich fast mit verbundenen Augen aus diesen Situationen wieder rauszuspielen. Und von dem Moment dann war spätestens klar, dass es das ist in Wahrheit nur eine Frage der Höhe.
Ja, ich finde auch, darf ich da kurz was anfügen, zum Thema Gegenpressing, was du schon angesprochen hast, Philipp, das war für mich auch heute ausschlaggebend oder der Punkt, warum Deutschland Dänemark so dominiert hat, beziehungsweise auch so viel sich erarbeitet hat, aus dem Mittelfeld raus, aus der Abwehr heraus. Auch im Sturm vorne schon, wenn der Ball verloren ging, wenn Dänemark im Ballbesitz war, es wurde sofort draufgegangen, es wurde sofort Gegenpressing betrieben. Man hat im Endeffekt, die Dänen konnten keine 2 Schritte gehen, ohne einen Zweikampf führen zu müssen, so gefühlt sah das aus. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, warum dann so viel auch geklappt hat und warum die Deutschen ihr Spiel so durchziehen konnten.
Ja, und das Pressing war ja wirklich extrem. Also ich war manchmal erstaunt, wo Lena Oberdorf zu finden war, die ja eigentlich hätte Absicherung sein sollen, aber die war manchmal mitten vorne drin im Getümmel. Und ein bisschen so fällt ja auch das 1-0. Aber vorher gibt es ja schon die großen Schusschancen. Also vorher sah es noch eher so aus mit den ganzen Latten- und Pfostentreffern. Und da schien sich das so anzudeuten, hier wird Chancenbucher betrieben, der sich vielleicht auch irgendwann mal retten kann. Aber diese Chancen waren ja, Philipp, zum Teil noch jetzt nicht aus dem Gegenpressing herausgespielt. Also wir haben ja auch quasi den Spielaufbau beobachten können der Deutschen. Da hattest du mal lange Bälle von Marina Hegerin. Du hattest mal eben das klassische, wir spielen die Außen frei, vor allem Svenja Huth in der ersten Hälfte und sie zieht dann nach innen. Da war auch erstaunlich viel Raum in diesem, also zentral vor dem 16er auch hin und wieder. Wie hat dir denn das gefallen, was das deutsche Team in dem Bereich gemacht hat?
Das ist genau nämlich die Seite gewesen, wo Katrin Wey dann auf der Seite in der Dreierkette gespielt hat. Was mir auch aufgefallen ist, eben ist diese zum Teil im Aufbau von hinten diese asymmetrische Besetzung im zentralen Mittelfeld. dass dann immer eine neben Lena Oberdorf gerne ein bisschen abgesichert hat, auch zum Teil, dass das Oberdorf selbst dann nach vorne gehen kann. Es war ganz, ganz klar zu sehen, wie du es richtig gesagt hast, dass wahnsinnig viel über die Seite gegangen ist von Julia Quinn und vor allem von Svenja Huth. Mhm. Da hat man dann schon auch gesehen, dass der Dänemark ganz, ganz große Probleme hat und vor allem, dass sie dann vor allem die Probleme haben, wenn die Bälle so ein bisschen in den Rückraum dann gespielt worden sind, in den Rückraum, wo dann eben auch der erste Pfostenschuss dann gekommen ist von
Rauch.
Hilf mir.
Rauch.
Rauch, genau. Mhm. Wo Christensen im Tor dann überhaupt nicht mal nachgeschaut hat, wo der Ball hingeht, also ganz strange. Und wie du richtig sagst, also das war schon, wobei ich habe es nicht so sehr empfunden als Chancenwucher, der sich rächen kann, sondern da schon nämlich auch in dieser gewissen Gehetztheit in der Körpersprache bei den Däninnen, da schon das Gefühl gehabt, dass das geht für Dänemark heute nicht gut aus. Mhm. Weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie mit dieser extremen Intensität in der Form womöglich nicht ganz gerechnet haben.
Antonia, wie war so dein Eindruck von dieser Anfangsphase? Und dann nähern wir uns ja auch dem 1:0 in der 21. Minute, was dann aus so einer Pressing-Aktion erfolgt.
Ja, also man hat gesehen, die Mädels, die Deutschen wollen Tore schießen. Die haben es ja auch oft versucht, gerade zwei Lattenschüsse von Feli Rauch, auch immer wieder auf den zweiten Ball nochmal draufgegangen. Mhm. Fand auch, also das hat man auch über das ganze Spiel hinweg gesehen. Ganz oft kamen, weil die Däninnen im Pressing, sie sind nicht, haben nicht hochgepresst, aber so ab der Mitte der deutschen Hälfte, so ab dem Mittelkreis, so am Anfang, sind sie dann ins Pressing gegangen und haben aber vorne gleich mit 3 bis 4 Spielerinnen zugemacht, sodass im Endeffekt oft die langen Bälle einfach kommen mussten, weil durch die Mitte nichts mehr ging oder eben auf die Außen. Und dann kamen sehr oft schöne Bälle, wie zum Beispiel von Julia Quinn, dann übers Spielfeld drüber, entweder hinter die Abwehr oder zur Außenstürmerin, die dann durchgestartet ist. Ich finde, man hat aber auch gesehen dann beim Tor von Lina Magul, mit was für einer Wucht sie da drauf gehauen hat und ihre Körpersprache auch in dem Moment, da hat man richtig gemerkt, die wollte unbedingt vorher schon dieses Tor und es ärgert sie fast ein bisschen, dass es nicht vorher gefallen ist, aber auch die Lust, die Überzeugung, die da drin gesteckt hat und generell das Tor war einfach auch wieder ein Zeichen davon, wie aufmerksam die Mädels im Mittelfeld waren, auch schon ziemlich weit vorne. Dänemark ist nicht richtig hinten rausgekommen, versucht auf engem Raum zu passen. Dann kommt Schüller an, presst und stört. Dann macht Petersen diesen Passfehler und passt zu leicht zurück. Und Lina Magul dann selbst erarbeitet, geht da voll drauf, haut sich in den Ball rein, kann sich durchsetzen, hebt einmal den Kopf und wuchtet diesen Ball ins Tor. Also das war einfach mega gut aufgepasst, gutes Pressing und vorher auch die Deutschen vorher schon in dem Bereich des Ballverlustes ein sehr schönes Passspiel unter Druck geschafft, was die Däninnen auch in Unruhe und Stress gebracht hat und wodurch wahrscheinlich auch dieser Fehlpass dann entstanden ist.
Dieser gleiche Umpf im Abschluss, der war dann beim Latwein-Tor ja dann auch zu sehen.
Also ja.
Das hat sich durchgezogen. Und auch hier in diesen Situationen, gerade das Pressing in der Mitte, also war quasi in der Mittelschiene und auf den Halbpositionen, das hat so gut funktioniert und da habe ich auch den Eindruck gehabt, dass das auch so ein bisschen mit dem System, mit der Formation zusammenhängt von Dänemark mit diesem 3-4-3, da spielen die immer.
Mhm.
Das ist das Standardsystem bei denen. Nur bist du halt da mit 2 zentralen Mittelfeldspielerinnen gegen die 3 Deutschen, die da alle 3 sehr aktiv sind, plus den einrückenden Außenspielern und zum Teil bist du halt brutal im personellen Nachteil. Und da war ich ein bisschen überrascht davon, dass Lars Sönnegau das nämlich auch mit seinen Wechseln, es gab ja nach der Stunde einen Dreifachtausch, aber es war alles positionsgetreu, dass er diesen personellen Nachteil nicht auflöst. Und das sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Deutschland bis zum Schluss einfach immer diese Überlegenheit gehabt hat und auch bis zum Schluss, das war dann in der 80. Minute noch, es ist 80. Minute, du bist 3-0 vorne und du gehst immer noch am gegnerischen Strafraum voll ins Anlaufen und gewinnst wieder einen Ball. Das ist also in dieser Erbarmungslosigkeit schon auch irgendwie deutsch, wenn ich das in Österreich so sagen darf. Aber das ist ja auch irgendwo diese Qualität, die die deutsche Mannschaft gerade in dieser großen Zeit, also in der Tina Teune-Zeit und der Silvia Neid, in den ersten Jahren und das Silvia Neid ausgezeichnet hat, dieses Erbarmungslose, wir sind besser und wir zeigen das und zwar von Anpfiff bis zum Schlusspfiff und wenn der Schlusspfiff in der 96. Minute ist, dann wollen wir in der 96. Minute auch noch ein Tor machen. Und diese Einstellung, dieses wir sind Deutschland, wir sind die Besseren, wir bestimmen das Spiel und wir entscheiden, wie hoch das Spiel ausgeht. Das ist was in den Jahren, also in den letzten 10 Jahren so ein bisschen abhanden gekommen ist und was ich in diesem Spiel gegen Dänemark wieder ganz deutlich gespürt habe.
Ja, und ich finde, das passt auch zu dem Punkt im Teamgeist und ob das Team zusammenfindet. Das war ja vor dem Turnier die große Frage. So sind super viele sehr starke individuelle Einzelspielerinnen da, aber sie müssen als Team zusammenfinden, sie müssen als Team agieren und sie müssen den Teamspirit, den Teamgeist, die Mentalität haben und jede muss für jede laufen und jede muss den extra Schritt noch machen und das hat man heute, finde ich, auch gesehen und das hat man nicht nur im Angriff gesehen, sondern auch dann in den Umschaltmomenten, wenn es nach hinten ging, wenn Dänemark mal versucht hat, eine Konterchance auszuspielen. Es sind sofort alle Defensivspielerinnen plus das komplette Mittelfeld im Vollsprint nach hinten. Und auch wenn es unsortiert war und auch wenn mal eine Oberdorf vorne war oder eine Gwin weiter vorne und dafür Hut hinten abgesichert hat oder so, egal welche Spielerin wo war, jeder hat sofort um sich herum geguckt, sofort gesehen, wo muss ich hinlaufen, hatte sofort entweder ihre Gegenspielerin oder den Raum perfekt abgedeckt. Also irgendwie war die Intuition innerhalb der Mannschaft schon da und jede weiß, wo die andere hinläuft. Genau das hatte ich mir erhofft, dass das die Mannschaft findet vor dem Turnier. Und gut, das ist jetzt nur ein Spiel gewesen. Wir schauen, wie es weiterläuft, so. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
Ja, und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass die kleineren Schwächen, die zu erkennen waren, auch im deutschen Team, dass die Dänemark dann nicht adressieren konnte. Also ich fand Feli Rauch bei allen Dingen, die sie toll gemacht hat und zwei Lattenschüsse alleine gehören da schon mal mit dazu, aber sie hatte defensiv manchmal gegen Madsen und Thomsen schon so ihre Probleme, aber dann war sofort Marina Hegering zur Stelle, die eine fantastische Partie gemacht hat, fand ich, und hat ausgeholfen. Oder es gab zum Beispiel auch die Szene, in der sich Lena Oberdorf relativ früh für eine alleinige Sechserin, nenne ich sie jetzt einfach mal, eine gelbe Karte holt. Da war sie einfach schlechter positioniert als Pernille Harder. Da hätte man schon auch Bedenken haben können, dass das vielleicht in einem Platzverweis endet, den dann am Ende eine Dänin gesehen hat in der 94. Ja. Minute. Weiß ich auch nicht, ob, also es war ein taktisches Foul, Kühl ist dann geflogen mit der zweiten gelben Karte nach dem Foul an Pop. Aber vielleicht sind ein paar, also es sind sehr viele gelbe Karten gegeben worden in dieser Schlussphase, um so zu sagen.
Esther Staubli hat sich da auch relativ früh selbst irgendwo in Zugzwang gebracht, weil es war ja überhaupt kein böses Spiel.
Ja.
Gar nicht, nämlich. Aber hat sie da selber so ein bisschen in die Bredouille gebracht. So irgendwie ist sie früh mit der strengen Linie angefangen, dann hat sie es halt irgendwie durchziehen müssen. Und ich, ja, also in der 94. Minute bei einem eigentlich harmlosen Foul an der Mittellinie, das nicht mal, ja, es war ein Foul, aber es ist ja nicht mal irgendwie ein Angriff wirklich, ein vielversprechender Angriff irgendwie ab. Da weiß ich nicht, ob sie die da wirklich noch rausstellen muss und dann 5 Sekunden später abpfeifen. Das habe ich ein bisschen, ja.
Genau, das war bitter. Aber worauf ich hinaus wollte, war eben, dass ich fand, es gab schon so kleinere Ansatzpunkte, wo man hätte sagen können, als Dänemark, da kann man vielleicht Deutschland attackieren. Also eben das, was ich jetzt angesprochen habe, Oberdorf, Rauch, also mit diesen Einschränkungen, die ich gemacht habe, sicherlich auch Standards, also die einzigen Chancen neben diesem einen Schuss, den es nach einer langen Flanke von Harder gab auf Bruun, wo dann Froms gut pariert, das war in der 29. Minute, die einzigen sonstigen Chancen, die waren jeweils nach Eckballen, wo man Möglichkeiten hätte. Da hätte man ansetzen können. Aber ich glaube eben, dass zum einen diese systemische Schwäche, das habe ich auch gesehen, ein Problem war und aber auch, ich glaube, eine mangelnde Flexibilität im Kopf. Also Dänemark, das war ein ganz schlechter Beginn für Dänemark, weil das Deutschland sehr gut gemacht hat. Dänemark konnte aber auch nicht damit aufhören, im Aufbau ins Zentrum reinzuspielen. Wo man ja so spätestens nach dem fünften Ballverlust auch mal sagen könnte, wollen wir nicht vielleicht mal lang Richtung Harder schlagen? Einfach mal gucken, was das damit macht, wenn wir alle mal ein bisschen rausschieben können. Also das ist ja absurd, dass Lea Schüller, die mit ihrem Ballgewinn das 1:0 erzwingt, hat 3 Minuten vorher fast den identischen Ballgewinn. Und da kommt dann der Seitfallzieher von Magul zustande, den Christensen dann gerade noch irgendwie um den Pfosten herum klären kann. Da hat sie sich auch schon den Ball geklaut. Und das waren so... ja, Fragezeichen, die ich ehrlich gesagt immer noch habe hinsichtlich Dänemark, dass ich mir nicht so ganz erklären kann, warum eine ja dann doch relativ erfahrene Mannschaft mit auch sehr guten Spielerinnen das nicht hinbekommt. Und ich habe auch nicht verstanden, auch wenn es nicht überraschend war, Philipp, aber ich habe es auch nicht verstanden, warum da nicht nochmal ein anderer Impuls von der Bank kam, sondern einfach nur die Idee war, ach komm, ich bringe einfach nochmal neue Offensivspielerinnen, vielleicht haben die mehr Glück. Ja, die hatten ja kaum den Ball.
Also du schlägst quasi vor die Variante Japan, also dieses Dump and Chase, nach vorne mal lang und dann im Verbund draufrennen.
Es muss ja nicht das ganze Spiel über so sein, aber, nee, so, aber um sich aber mal so zu befreien, hätte ich schon...
Du hast völlig recht, es war überraschend eindimensional, weil man, es ist natürlich Lars Sönnegauer jetzt nicht so der Flair-Trainer, sagen wir mal so, der ein Kenneth Heiner Möller war in der Zeit, in der er der Teamchef war und 2013 mit Dänemark ins Halbfinale gekommen ist, mit sehr spannenden Ideen, mit großer Flexibilität und dann auch dieses schiefe, asymmetrische System, dieser 4-4-2, 3-4-3 Hybrid von Nils Nielsen vor 5 Jahren, mit dem sie ins Finale gekommen sind. Mhm. Also das... da war ich schon auch ein bisschen, ja, genau wie du, so ein bisschen mit Fragezeichen so. Lars, du hast jetzt 60 Minuten gesehen, es funktioniert nicht. Und was machst du? Du machst einfach genau das Gleiche nochmal. Das, habe ich, wie du, nicht ganz verstanden.
Ich meine, er hatte natürlich auch das Pech, dass direkt dann das 0:2 durch Lea Schüller fällt nach einer Ecke. Also das war dann auch denkbar schlecht. Aber um dann
das stimmt schon. Ja. Entschuldigung, wenn ich reingehen habe. Das stimmt schon. Aber an dem Spiel selbst, man, das Spiel selbst, das hat ja vorher schon nicht funktioniert. Dass direkt danach das 2:0 fällt, ja, eh. Aber es könnte, zu dem Zeitpunkt hätte es auch schon 0:3 stehen können. Und es wäre nicht zu hoch gewesen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es war ja deutlich zu sehen, dass das, was sie machen, schwierig zum Torerfolg führen wird. Und vor allem, wenn sie so weitermachen und wenn sie das 1:1 schießen, dass dann jederzeit immer möglich ist, dass du 1:2 kassierst und 1:3 kassierst, wie es ja dann auch ohne dieses dänische Tor dann passiert ist. Mhm. Und auch ohne, dass Deutschland dann durch einen eventuellen Ausgleich dann nochmal gezwungen ist, dann selbst einfach das Tor wieder zu jagen. Natürlich wäre es interessant gewesen zu sehen, wie die deutsche Mannschaft reagiert, den hohen Aufwand betreibt, viele Chancen vergibt, vielleicht nur 1:0 führt und dann durch irgendeinen Eckball oder was das 1:1 kassiert. Das haben wir im ersten Spiel heute auch gesehen, dass Spanien viel Ball hatte und wenig Ideen, wie sie da in den Strafraum kommen sollen. Und von den 4 Toren waren zwei Eckbälle und ein Elfmeter in der 95. Minute. Da kann ja immer was passieren. Mhm. Aber es war einfach als Ganzes, und zwar von der Torfrau, werden wir sicher gleich nochmal drüber reden beim 2:0, bis nach vorne zu wenig und auch von der Bank zu wenig.
Und gleichzeitig, Antonia, und das fand ich erstaunlich mit Blick auf das deutsche Team, hat Deutschland nicht nachgelassen. Also vielleicht in dieser kurzen Phase von der 29. Minute bis zu, ja, zur 40. so ging das, oder beziehungsweise vielleicht bis zu dieser Unterbrechung, wo Delbritz und Junge Pedersen mit den Köpfen aneinander geprallt sind. Das war vielleicht die einzige Phase, und da spreche ich jetzt über wenige Minuten, in dem man mal nicht dieses erbarmungslose Pressing hatte. Ist das eine Erkenntnis aus diesem Spiel, nicht nur wie physisch stark dieses Team offenbar ist, zumindest jetzt zum Auftakt hat es sehr gut geklappt, sondern auch wie reibungslos man wechseln kann, dass dann auch, als dann später Dreifachwechsel kamen und neue Spielerinnen, das im Grunde unverändert weiterging, so wie gegen die Schweiz schon, nur dass es halt diesmal ein Pflichtspiel war.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Stärke dieses Teams, dieses Kaders, dass sie so einen breiten Kader haben und im Endeffekt auf jeder Position auswechseln können, ohne dass es ein krasses oder dass es überhaupt ein Leistungsgefälle gibt. Also es war Alex Popp für Lea Schüller, brauchen wir nicht drüber reden. Lena Lattwein hat auf der Position von Sarah Debritz dann auch ein Megaspiel gemacht und Jule Brandt war sowieso auch aktiv, wie sie bei Jule Brandt fand ich so interessant auch, um das mal kurz hervorzuheben, weil sie ja ganz oft die tollen Läufe über die Außen, sie ist ja super schnell, sie ist super dynamisch und dribbelstark, also die Läufe über die Außen sind eh klar, dass sie das kann, aber wie oft sie nach innen gezogen ist auch und dann nicht, um selber zu schießen, also anfangs dachte ich das, sondern sie hat aktiv zwei oder drei Gegenspielerinnen auf sich gezogen und dann im perfekten Moment abgespielt und dadurch die Räume auch geschaffen für andere Spielerinnen und das finde ich, weil ich Jule Brandt ja auch jetzt in der Bundesliga viel gesehen habe, da hat sie unfassbar dazugelernt und hat auch einen Überblick bekommen und eine Spielintelligenz in den letzten Monaten, in der letzten Zeit, dass sie da auch ja taktisch irgendwie gewisse Läufe macht und gewisse Spielzüge macht und ja, jetzt habe ich deine Anfangsfrage schon wieder vergessen.
Die Breite des Kaders und genau, dass deswegen dieses Pressing auch durchgezogen werden konnte.
Ja, genau, auf jeden Fall natürlich. Und die Mädels waren auch alle topfit. Also selbst eine Magul, die dann ausgewechselt wurde, ist davor noch gesprintet. Also die Fitness ist mega gut. Die haben viel trainiert. Man sieht denen an, dass die nach 60 gespielten Minuten immer noch fit sind. Aber auch die frische Power, die dann reingekommen ist. Also das wird vor allem in Spielen wie gegen Spanien dann noch wichtig werden in diesem Turnier.
Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, könnte eine Eigenschaft sein, die Deutschland dann von anderen Teams unterscheidet. Also, dass man mit wenig Substanzverlust wechseln kann und dennoch ja aber auch neue Farben mit reinbekommt. Also das Pressing wurde weiter so ausgeübt wie vorher, auch wenn der Alex Popp zum Beispiel ein bisschen anders angelaufen ist als Lea Schüller, zumindest meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, woran das genau lag, da müsste ich nochmal näher drauf gucken, aber eine Julia Brandt hat das eben ein bisschen anders gespielt. Lena Latt war in erst auf der 8, dann später auf der 6, als dann Oberdorf ausgewechselt wurde. Genau, da ist sie dann logischerweise nach hinten gerutscht. Aber du hattest eben, Philipp, immer wieder mit unterschiedlichen Spielerinnen unterschiedliche Ideen und das fand ich auch nochmal eine interessante Erkenntnis dieses Spiels. Man könnte jetzt ja nicht sagen, dieses eine Stilmittel macht Deutschland stark. Also klar, wir haben zwar das Pressing, aber die Frage ist ja, was machst du denn, wenn du den Ball dann gewonnen hast? Und da fand ich, haben wir wirklich eine breite Auswahl gesehen. Wir haben 1-gegen-1 Duelle gesehen, Gwin, Hut haben wir da schon genannt, sicherlich auch Clara Bühl, wo es nicht immer geklappt hat, aber die das auch sehr häufig gesucht hat. Wir haben lange Pässe gesehen, wir haben Verlagerungen gesehen, wir haben Direktspiel gesehen, vor allem in der zweiten Hälfte dann, als es vielleicht auch ein bisschen einfacher wurde, dann ab dem Stand von 2-0 schien man sich auch so ein bisschen freigespielt zu haben. Aber ich fand die Art und Weise, wie man in den gegnerischen Strafraum gekommen ist oder zu gefährlichen Distanzschüssen, das war schon ziemlich, also wenn wir aufs Intro zurückkommen, kreativ war dieses Spiel auch.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst in der Kaderzusammensetzung. Das ist ein Thema, das wir in Österreich in den letzten Jahren sehr oft hatten, mit unserem Herrn Teamchef, das Thema ist, es ist nicht so sehr wichtig, welche Spieler du einberufst, sondern welche Spielertypen und was du mit diesen Spielertypen Verschiedenes auch machen kannst. Weil ganz genau, wie du richtig sagst, eine Alex Popp spielt anders als eine Lea Schüller. Und die spielt dann wieder anders als eine Laura Freigang. Und eine Lena Lattwein spielt anders als eine Sarah Debritz. Und das ist ein Punkt, den du ganz richtig angesprochen hast. Also Punkt 1, dieses nahtlose Wechseln. Es ist im Detail ein bisschen anders. Aber es ist ein völlig reibungsloses Umswitchen. Und das ist tatsächlich was in einem Turnierverlauf sehr, sehr wichtig ist, wenn du nämlich verschiedene Spieler und Spielertypen für verschiedene Gegner hast, weil natürlich auch Spanien wird völlig anders spielen als Dänemark und die werden wieder anders spielen als Finnland und dann vielleicht als Norwegen oder, ich klopfe dreimal auf Holz, vielleicht wieder Österreich im Viertelfinale. Mhm. Und da ist es dann ganz, ganz eben ganz wichtig, dass du verschiedene Spielertypen zur Auswahl hast, um dich auf den jeweiligen Gegner dann das Richtige herauszufinden, was du machen musst. Und das war tatsächlich, du tust dir natürlich leicht damit oder leichter damit, in den Strafraum zu kommen, wenn du die Ballgewinne 30 Meter vor dem gegnerischen Strafraum hast und nicht 70 Meter davon entfernt. Und was mir fast mehr imponiert hat als die von dir angesprochene Kreativität, war tatsächlich dieser Wille von allen: Wir wollen es hier gewinnen, wir wollen es hier hochgewinnen und wir wollen Chancen noch rausarbeiten und wir wollen den Gegner zermürben und wir wollen denen einfach überhaupt keine Luft geben. Mhm. Das fand ich in dem Fall wirklich fast spannender als die Kreativität selbst, weil der Test, wie es mit der Kreativität dann wirklich aussieht, den werden wir dann wahrscheinlich haben im Finnland-Spiel. und ich glaube, dass das auch ein Signal war an Spanien, dass das womöglich auch so ein bisschen auch im Hinterkopf war, dass man den Spanierinnen, die gewonnen haben, aber die verunsichert sind, die wissen jetzt auch nicht genau, wie funktioniert das jetzt wirklich ohne Alexia Putellas und dieses und jenes, dass du denen schon mal gleich ein Signal gibst im ersten Spiel: Hallo, wir sind da und wir sind stark und ihr seid diejenigen, die euch was einfallen lassen müsst, weil wir wissen genau, was wir können und wie gut wir sind und wie wir spielen müssen. Weil Spanien hat das Spiel sicher auch gesehen und wird sicher auch beeindruckt gewesen sein. Mhm.
Unter anderem jede Ecke an den Fünfer. Das hat gut funktioniert, vor allem dann beim 2:0. Ich fand das ganz interessant, weil das ganze Spiel über verschiedene Varianten gesprochen wurde, die Deutschen einstudiert hätten. Und das haben sie wahrscheinlich auch. Aber dem Spiel war ja jede Ecke gleichgeschlagen. Aber hat ja funktioniert.
Ja, es hat mega funktioniert. Aber war auch schlau gemacht. Also alle im 5-Meter-Raum vor der Torhüterin ein bisschen Irritation schaffen, Gewusel schaffen und dann am hinteren Pfosten Marina Hegering, die da noch Gewusel gemacht hat. Und dann ist halt die am höchsten steigt, die am Ende den Kopfball reinmacht. Und in der einen Situation war es halt Lea Schüller.
Absolut. Und da war dann eben Christensen rausgekommen, aber nicht zum Ball. Das war das, was Philipp vorhin schon mal kurz angesprochen hat.
Ich habe in dem Moment gedacht, ich weiß nicht, ob sie den Ball hat, wenn sie auf der Linie bleibt. Aber dadurch, dass sie in dieses Geknubbel rausgegangen ist, hat sie sichergestellt, dass sie ihn nicht bekommen wird. Mhm.
Ja, sie hat im Grunde darauf spekuliert, dass sie diejenige ist, die am höchsten springen kann. Und das war sie dann aber eben nicht. Das war in diesem Fall Lea Schüller. Antonia, wir haben jetzt schon viel einzelne Spielerinnen genannt, aber immer so am Rand, wen muss man hervorheben nach dieser Leistung? Gibt es da jemanden, der für dich nochmal herausragt aus einem ja insgesamt sehr guten Team?
Ich weiß nicht, ob ich mich auf eine festlegen kann.
Ist okay.
Zwei sind gerade in meinem Kopf. Also auf jeden Fall Lina Magul, die, bis sie ausgewechselt wurde, an fast jeder offensiven Aktion beteiligt war, die immer wieder einerseits diese Ruhe am Ball hatte und diese Konzentration, die sie auf die Mannschaft ausgestrahlt hat, andererseits aber auch immer wieder die Ideen nach vorne hatte, die Ideen für interessante Pässe, für schöne Kombinationen auch, viele Doppelpässe, dann auch mit Sarah Debritz und Clara Bühl dann auf der Außen zum Beispiel, habe ich oft gesehen. Ja, die hat einfach ein Hammerspiel hingelegt heute, hat sich in jeden Zweikampf reingehauen und wurde eben auch dadurch belohnt mit diesem Tor. Und zum anderen möchte ich auch noch Lena Oberdorf hervorheben, weil die einfach durch ihre Präsenz im defensiven Mittelfeld, finde ich, ganz viel einerseits durch Stellungsspiel schon wettgemacht hat, aber andererseits eben auch dadurch, dass sie immer da war und dass sie immer, wenn die Gegenspielerin irgendwie am Ball war, einen Schritt später war sie da und hat einfach eine Präsenz auf dem Platz gehabt, hat eine tolle Körpersprache gehabt und hat eben nicht nur defensiv gearbeitet, sondern ganz viel auch nach vorne offensiv. Und generell fand ich die im Mittelfeld Debritz, Magul und Oberdorf am Anfang, die haben viel rotiert, haben sich oft abgewechselt, mal ist Debritz auch hinten geblieben und so. Aber ja, also Oberdorf und Magul würde ich sagen, würde ich da, ja, waren für mich die top auffallenden Spielerinnen heute.
Und das Gute ist, ich kann die Frage nochmal stellen, dann können wir noch über mehr Spielerinnen reden. Philipp, wer ist dir positiv aufgefallen, neben den beiden genannten?
Das ist gemein. Ich hätte nämlich spontan gesagt, Magul und Oberdorf.
Ehrlich? Also ja. Muss ich jetzt hier das Plädoyer für Svenja Huth halten? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, es ist natürlich ja schon, auch, na gut. Es ist auch schwierig, sich auf jemanden festzulegen.
Also vor allem bei Svenja Huth möchte ich vielleicht eine Lieblingsszene von mir dieses Spiels ansprechen. Ich habe so zwei Lieblingsszenen. Das eine war nach einer eigenen Ecke, wo drei Spielerinnen gleichzeitig grätschen, um im Gegenpressing den Ball zu gewinnen. Und es funktioniert auch noch. Also das war aber schon relativ am Ende des Spiels. Aber zu Svenja Huth, neben den Dribblings, dem nach innen ziehen, auch des Offenlegens, also die Räume einfach zentral von dem 16er, die waren viel zu schlecht besetzt bei Dänemark. Das muss man sagen. Und das haben Spielerinnen wie Magul, wie Huth haben das richtig gut aufgedeckt. Aber meine Lieblingsszene von ihr war beim Stand von 2-0. Das 2-0 ist gerade gefallen. Deutschland hat eine weitere Ecke. Diese Ecke führt dann zu einem Konter der Däninnen, die mit 5 oder 6 Spielerinnen gegen 5 Deutsche maximal, vielleicht eher 4, in den Sprint gehen. Und Huth zieht ihren Sprint so schnell an, dass sie dann die ballführende Dänin, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer es war, Swaba, ja, es dürfte eigentlich Swaba gewesen sein, von der Position her. Sie hat sie dann noch so bedrängt, dass die Flanke, die wirklich hätte gefährlich werden können, weil es waren sehr viele Däninnen mitgelaufen bei diesem Konter, die wurde dann viel zu ungenau geschlagen. Und das war nur, weil Huth da wirklich durchgezogen hat und es hat, also mir haben die Oberschenkel gebrannt beim Zugucken. Und das war,
ja, aber das ist ja, das ist genau das, was ich meinte. Am Anfang mit, dass in der Defensivbewegung sofort alle da sind und sofort alle mitziehen, weil wirklich, man hat das gesehen, es gab im Endeffekt keine Verschnaufpause, es wurde sofort umgeschalten und sofort waren mindestens 8 Spielerinnen im Vollsprint in der Rückwärtsbewegung. Oder mindestens 8, ja, vielleicht 7, 8 so.
Ich wollte gerade sagen, aber mindestens 10 Feldspielerinnen.
Nee, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, aber genau, das meine ich vorhin. Da hat jede mitgearbeitet, auch eine Svenja Huth, die eigentlich offensiv rechts außen spielt, aber auch sofort mit nach hinten arbeitet natürlich.
Ich habe vor 2 Jahren ist es her, zu ihrem 100. Länderspiel ein Interview gemacht mit Sarah Puntigam und habe sie unter anderem gefragt, wer war in deiner Karriere die unangenehmste Gegenspielerin? Sofort gesagt, Svenja Huth. Und die hat schon gegen ein paar Leute gespielt. Also ich sag, die ist so kraftvoll, schnell im Antritt und wendig, das ist richtig unangenehm, gegen die spielen zu müssen.
Ich glaube, dass das auch, also diese Seite mit Gwin und Huth auf der Außenbahn, wenn man jetzt mal alle anderen, die sich da rausfallen lassen könnten, wegrechnet, das könnte tatsächlich ein wichtiges Element werden bei dieser EM, weil man da auch gesehen hat, Gwin konnte auch, also zumindest meinem Eindruck nach, konnte sie auch deswegen ruhig mal was riskieren nach vorne, weil sie eben wusste, also eine Svenja Huth, die wird nicht stehen bleiben, sondern die wird mithelfen, für sie abzusichern. Und das war also die rechte Seite, vor allem in der ersten Hälfte, die ja noch ein bisschen schwieriger zu bespielen war. In der zweiten Hälfte ging es dann irgendwann dahin bei den Däninnen. Das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen.
Ja, und eins zu Julia Gwin noch. Bei ihr fände ich auch sehr beeindruckend, was für einen Instinkt sie hat und also wie sie immer genau im richtigen Moment weiß, wo sie stehen muss, beziehungsweise wann sie zurückkommen muss, wann quasi die Vorwärtsbewegungen der Gegenspielerinnen gefährlich sind und wann sie doch da hinten ein bisschen offen lassen kann. Und auch gegen Pernille Harder zum Beispiel ist mir das aufgefallen, hat sie sehr gut gemacht, wie sie abgeschätzt hat, mitgelaufen ist, nach außen gedrängt hat, abgeschätzt hat, wann macht sie ihre Hacke, wann zieht sie da irgendwie rein und im richtigen Moment ihren Fuß dazwischen hatte oder ihr Bein oder so. Also da hat Julia Gwin auch sehr viel dazu beigetragen, dass Pernille Harder heute nicht so viel reißen konnte.
Hatte gerade in der Anfangsphase ein paar wichtige Defensivaktionen, wo beide Mannschaften noch ein bisschen unsicherer wirkten. Und dann ging es dann irgendwann seinen Weg. Jetzt haben wir ja schon über viele gesprochen, aber noch nicht über die Geschichte des Spiels. Ich würde vorschlagen, Philipp, die Geschichte des Spiels, das ist das Tor von Alex Popp. Stimmst du mit ein?
Ja.
Was hat dir daran also, so gut gefallen? Ich habe eine geschlossene Frage gestellt, wahnsinnig dumm. Also die schlechteste Frage dieser Sendung, das hatten wir jetzt gerade. Jetzt kommt, warum war das für dich die Geschichte des Spiels? Na, so einfach ist es doch.
Naja, es ist auch die Antwort relativ einfach. 2013 hat sie das Turnier verpasst, wie, glaube ich, 12 andere durch eine Verletzung. Die sind ja damals mit einer Notelf da irgendwie durchs Turnier gerumpelt und haben es irgendwie gewonnen. Dann ist 2017 da dahergekommen und die hat sich wieder verletzt und war wieder nicht dabei. Dann ist 2021 dahergekommen und es war gar keine Europameisterschaft. Jetzt haben wir 2022 und anderthalb Wochen vor der EM kriegt sie Corona. Und ja, jetzt darf sie doch ihre erste EM spielen und kommt rein und glaube ich, ja, wie viel war es? Eine Viertelstunde später macht sie gleich noch ihr Tor und nämlich auch was für ein schönes. Mhm. Nämlich nicht nur die Vorarbeit, sondern auch wie sie also genau punktgenau da den Kopfball setzt. Und man hat nicht nur an ihrer Reaktion, sondern auch der von allen anderen gemerkt, also wie sehr die alle der Alex das vergönnt haben.
Ja, voll. Also auch wenn man die Geschichte nicht kennt, die Hintergrundgeschichte, aber wenn man da nicht lächelnd vor dem Fernseher saß, dann weiß ich auch nicht, weil wirklich alle haben so gegrinst und man hat bei jeder gesehen, also bei Alex Popp am allermeisten, wie sehr sie sich freut, wie viele das bedeutet, aber auch bei allen anderen, wie sie sich füreinander freuen. Und das ist, glaube ich, auch wieder zum Thema Teamgeist und Team Spirit so, ja, da stimmt auch auf persönlicher Ebene einfach, dass sie zusammenhalten, dass sie sich unterstützen und sich füreinander freuen.
Und ich habe das wahnsinnig spannend gefunden von Körpersprache und Gesichtsausdruck, wie die drei da stehen und auf ihre Einwechslung warten. Es war Lena Lattwein, war Jule Brandt und war Alex Popp. Und Alex Popp, auch optisch, ist 10 Jahre älter als die anderen beiden. Die ist ein bisschen größer noch, ein Ticken athletischer noch. Aber von ihrem Gesichtsausdruck und von ihrer Körpersprache her steht sie da wie die 19-Jährige, die zum ersten Mal ein großes Turnier spielt. Und das fand ich so vielsagend und auch so schön. Und dann eben dadurch, dass die dann wirklich ihr Tor noch macht, also das ist herrlich. Mhm.
Also das muss man nochmal sagen, Alex Popp hat weit über 100 Länderspiele und jetzt tatsächlich ihre ersten Minuten bei einer Europameisterschaft gespielt und dann eben gleich getroffen. Das war das 4:0, auch Ergebnis einer tollen Kombination. Ich glaube, Brandt war es, die da auf Lohmann legt. Lohmann dann mit einer perfekten Flanke, wunderbarer Kopfball dann. Also das war auch einfach ein formvollendeter und sehr schöner Angriff. Und rundete dann letztlich diesen kompletten Abend ab, der dann eben in diesem 4:0 geendet ist, das wir jetzt gerade durchgesprochen haben. Antonia, Philipp, ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, das mit euch zu besprechen. Zum einen Philipp Eitzinger von ballverliebt.eu, der @p_eitzinger auf Twitter. Danke dir, Philipp, dass du mal endlich im Rasenfunk warst.
Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ist meine Ehre.
Freut mich. Und vielleicht hören wir uns ja zum Viertelfinale Deutschland-Österreich. Da könnte ich natürlich nicht anders. Wenn du es emotional hinkriegst, dann müsstest du da natürlich.
Emotional würde ich es wahrscheinlich hinkriegen, aber am Tag nach dem Norwegen-Spiel fliegen wir in Urlaub.
Hey, ach stimmt, richtig, das hast du ja in der Vorschau schon erzählt von Lottes Erben. Ja, hast recht. Na gut, für deine Urlaubsplanung kann ich nicht. Aber ich kann euch alle beruhigen. Selbst der DFB-Präsident Bert Neuendorf ist ja aktuell im Urlaub und hat für diesen Urlaub, für dieses Spiel den Urlaub unterbrochen. Also du bist in guter Gesellschaft. Nicht nur du hast komisch deinen Urlaub geplant, Philipp.
Ja, ich habe einen siebenjährigen Sohn, der jetzt Schulferien hat und ich habe auch noch einen Pro-Job, wo ich mehr oder weniger jetzt die 2 Wochen nehmen musste,
weil
es einfach Produktionstechnik nicht geht.
Es war nur ein dummer Spruch. Du musst dich hier überhaupt nicht rechtfertigen.
Nee, aber der Punkt ist, dass mir wäre es ja selber im August lieber gewesen. Das hat mir selbst irgendwie das Herz geblutet,
Mal gucken.
Mal gucken.
Genau, vielleicht war es ja auch genau die richtige Entscheidung. Da sprechen wir dann in 10 Tagen drüber. Und
Urlaub ist immer schön.
Genau, Urlaub ist immer schön. Also vielen Dank, lieber Philipp, und ganz herzlichen Dank auch Antonia Engelhardt von Magentasport @toni_engelhardt mit DT auf Twitter und @engeltones auf Instagram. Danke dir, Antonia, dass du mal im Rasenfunk warst.
Danke, es hat mich auch sehr gefreut. Ich komme gern wieder.
Sehr schön, das würde mich sehr freuen. Und dann kann ich noch damit schließen, das habe ich nämlich, glaube ich, am Anfang der Sendung gar nicht gemacht, noch ein paar Menschen zu danken, die den Rasenfunk finanziell unterstützen, denn der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns und die Honorare, die wir an unsere Gäste zahlen, ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen. Und das haben unter anderem getan Tim aus der Schweiz, der Ed Heinzensohn 1893, Flex666, Fipuxi, Frauke, Steffi Walli und Trantor. Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Und wenn ihr euch fragt, Mensch, ich würde auch gerne den Rasenfunk unterstützen, ja, dann geht bitte auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und auch schon kleine Beträge helfen uns. Es gibt ganz viele, die 1 Euro, 2 Euro oder 3 Euro im Monat überweisen. Und das summiert sich dann auf, so dass wir das hier machen können, was wir hier machen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und die das vielleicht jetzt tun. Wir hören uns wieder im Kurzpass, wenn ihr wollt. Auch abonnieren auf jeden Fall. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.